SRF 3.
Glaubwürdig, gut vernetzt und aus dem richtigen Kanton, die Tessiner FDP-Parteileitung will Ignacio Cassis als Bundesrat. Die Wirtschaft läuft rund, die Arbeitnehmer sollen profitieren können, die Gewerkschaften verlangen bis zu 2% mehr Lohn. Vom G20-Gipfel ausgesperrt, 32 Journalistinnen und Journalisten sind auf einer schwarzen Liste gelandet. Nun müssen sich die deutschen Behörden einige Fragen gefallen lassen. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Ignacio Cassis, diesen Namen können wir uns schon mal vormerken. Der Tessiner will für die FDP ins Rennen um den Bundesratssitz von Didier Burkhalter. Der Vorstand der Tessiner FDP hat Cassis nun heute nominiert, und zwar allein. Elmar Plotzer von der Inlandredaktion, ist Ignacio Cassis damit so gut wie gewählt?
Nein, auf keinen Fall. Ignacio Cassis ist zwar der Favorit, er wird auch in Bern als Favorit gehandelt, aber bis zu den Bundesratswahlen geht es noch über 2 Monate, die sind Ende September, und da wird noch einiges stattfinden, einiges an Lobbying und an Absprachen, die da stattfinden werden, und von dem her ist er keineswegs so gut wie gewählt, und die Kritiker werden natürlich auch nach Schwachpunkten bei ihm suchen. Auf der einen Seite ist da natürlich das Thema Krankenkassen, er gilt vor allem bei den Linken als Krankenkassenlobbyist, und deshalb kommen von dieser Seite auch Angriffe gegen ihn. Und auf der anderen Seite wird in der Diskussion ja immer wieder die Frage aufgeworfen, ob es jetzt nicht an der Zeit wäre, dass die FDP versuchen sollte, mit einer Frau in den Bundesrat zu kommen.
Also die Frauenfrage, die könnte zum Stolperstein werden. Was würde denn für einen Bundesrat Cassis sprechen?
Also Ignacio Cassis hat viel Führungserfahrung als Kommissionspräsident im Parlament oder eben als Fraktionschef bei der FDP. Er gilt als sehr gut vernetzt und er ist auch sprachgewandt und kommunikativ. Das sind natürlich alles wichtige, gefragte Eigenschaften für einen künftigen Bundesrat. Und was natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, er kommt aus dem Tessin. Die italienischsprachige Schweiz ist schon seit 18 Jahren nicht mehr im Bundesrat vertreten, und momentan ist der Druck doch relativ stark, dass viele Leute finden, auch im Parlament, es wäre wieder an der Zeit, einen Tessiner im Bundesrat zu haben.
Wir sind gespannt. Im September wird gewählt. Besten Dank für diese Informationen, Elmar Plotzer von der Inlandredaktion. Gleich setzen wir uns hier mit unseren medizinischen Problemen ins Café Med. Vorher aber geht's um Geld. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund will, dass alle 1,5 bis 2% mehr Lohn erhalten. Warum, Nina Gigax?
Weil sich die Schweizer Wirtschaft gut entwickle, begründet der Gewerkschaftsbund. Besonders Frauen sollten profitieren, schreibt der SGB, denn sie verdienten pro Jahr im Schnitt noch immer 7'000 Franken weniger als Männer. Generell hätten in den letzten Jahren vor allem Manager und Topverdiener profitiert. Die Löhne der normalen Angestellten seien dagegen von den steigenden Krankenkassenprämien gleich wieder aufgefressen worden. Fluggesellschaften sollen den Schweizer Behörden künftig öfter Passagierdaten liefern. Das will das Staatssekretariat für Migration, das SEM. Neu soll es auch eine Meldepflicht für Flüge von Belgrad, Algier, Tunis, Kairo, Kapstadt, Johannesburg, Rio de Janeiro, Toronto und Montreal geben, wie das SEM im Bundesblatt bekannt gibt. Bereits heute besteht Meldepflicht für knapp 20 Destinationen. Fast 80% der Jugendlichen in der Schweiz haben einen unproblematischen Umgang mit dem Internet. Das zeigt ein Bericht der Fachhochschule ZAW. Die restlichen Befragten zwischen 12 und 19 Jahren weisen zu je rund 10% ein risikohaftes oder bereits ein problematisches Internetverhalten auf. Problematisch bedeutet, dass sie Entzugserscheinungen haben, wenn sie offline sind, und dass sie Familienmitglieder täuschen oder auch die Kontrolle verlieren, wenn sie im Internet surfen. Der Bericht der ZAW stützt sich auf eine Umfrage bei über 1000 Jugendlichen im letzten Jahr. Schweizer Männer arbeiten immer häufiger im Haushalt. Die meiste Arbeit erledigen jedoch weiterhin Frauen. Das zeigen neue Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Im letzten Jahr hätten Männer im Schnitt 17,9 Stunden für Haus- und Familienarbeit aufgewendet. 2010 seien es noch gut 1,5 Stunden weniger gewesen. Aber, so heißt es weiter, Frauen wenden für den Haushalt pro Woche im Durchschnitt etwa 10 Stunden mehr auf als Männer. Am meisten Zeit beanspruchen Kochen und Putzen. Damit zu den Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.896 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 10,43 gehandelt, der Dollar zu 96,92 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag scheint die Sonne nur noch vereinzelt, da und dort gibt es Schauer oder Gewitter. Es wird aber nicht überall nass. Morgen wird es windig und teils sonnig. Schauer gibt es nur lokal. Die Temperatur erreicht 24 bis 26 Grad. Im Süden scheint morgen meist die Sonne bei bis zu 29 Grad.
Info 3 Mittag.
Schmerzen im Fußgelenk? Da hilft eine Operation. Der Rücken tut weh. Das geht vorbei mit diesen Tabletten, sagt der Arzt. Doch ist eine Operation oder das Schlucken von Tabletten wirklich nötig? Solche Fragen beschäftigen viele Patientinnen und Patienten. Sie sind unsicher, wissen nicht, was sie tun sollen. Für sie gibt es jetzt in der Stadt Zürich ein neues Angebot, das sogenannte Cafe-Med. Hier können sich Menschen mit medizinischen Problemen von Fachleuten beraten lassen und das gratis. Raphael von Matt war dabei.
Wer ins Bistro Chez Marion in der Zürcher Innenstadt kommt, der findet dort normalerweise eine Speisekarte mit französischen Spezialitäten wie Crêpe und Croque Monsieur. Gestern Nachmittag stand dagegen etwas ganz anderes im Angebot.
Wir haben die Pneumonologie, die Lungenerkrankungen, wir haben die innere Medizin, wir haben Diabetologie und dann natürlich auch Psychotherapie, Sozialarbeit und Pflegefachleute.
Die Psychotherapeutin Anina Hess, eine der Initiatorinnen des Beratungscafés, zeigt auf die verschiedenen Bistrotische im Café, wo Fachleute bereitsitzen und bald erste Patienten empfangen. Anina Hess hat das Café Med zusammen mit ihrem Ehemann Christian Hess, Facharzt für innere Medizin, und mit der Gynäkologin Breda von Kastelberg ins Leben gerufen. Die drei glauben, dass sie mit ihrem Angebot eine Lücke füllen in unserem Medizinsystem. Die Ärzte hätten heute zu wenig Zeit, um wirklich auf die Patienten einzugehen. Hier wollten sie Abhilfe schaffen, sagt Christian Hess.
Vielleicht geht es nur darum, neue Fragen zu formulieren, die sie dann wieder bei ihrem Arzt stellen. Vielleicht finden sie auch ganz persönlich heraus, ja, das ist mein Weg. Mit dieser Krankheit möchte ich so und nicht irgendwie nach Guidelines umgehen.
10 Ärztinnen und Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen waren gestern im Café Med anwesend und nahmen sich Zeit, die Sorgen der Patientinnen und Patienten anzuhören und eine Beratung anzubieten. Eine echte Zweitmeinung wollen sie den Ratsuchenden aber nicht geben. Es gehe mehr darum, zusammen mit dem Patienten herauszufinden, ob der vorgeschlagene Weg der richtige sei oder ob es besser wäre, noch abzuwarten. Heute werde in den Schweizer Spitälern viel zu häufig operiert, so Christian Hess.
Ja, diese Haltung hat massiv zugenommen, weil das finanzielle Anreizsystem alle technischen und machbaren Dinge bevorzugt und das Gespräch und das Zuwarten benachteiligt. Und das wollen wir etwas gegen korrigieren.
Es sind renommierte Mediziner, die ihre Hilfe im Café Med anbieten. Und das gratis. Ungewohnt in der heutigen Zeit. Sie wollten ihr Angebot eben allen zugänglich machen, sagt Christian Hess.
Wir wollen der Gesellschaft in dem Sinne auch etwas zurückgeben und haben gleichzeitig gemeinsam eine gewisse Sorge, dass die Entwicklung des heutigen Gesundheitswesens in eine falsche Richtung geht. Wir möchten da etwas dafür tun, dass das korrigiert wird.
Und es scheint ein Bedürfnis nach dieser Gratisberatung zu geben. Gestern, bei der ersten Durchführung, kamen rund 35 Personen zum Beratungsgespräch.
Info 3 Mittag.
Dieser G20-Gipfel in Hamburg gibt noch immer zu reden. Um als Journalist oder Journalistin an einer solchen Veranstaltung dabei sein zu können, muss man sich akkreditieren, also anmelden. Diese Anträge werden überprüft und dann gibt's quasi den Pass. Nun ist bekannt geworden, dass das deutsche Innenministerium 32 Journalisten nachträglich die Akkreditierung wieder entzogen hat. Ihre Namen sind auf einer schwarzen Liste gelandet. Grund, es habe ein Sicherheitsrisiko bestanden. Fredrik Steiger, Sie berichten für uns regelmäßig über internationale Gipfeltreffen. Was waren denn das für Journalisten, bei denen offenbar ein Sicherheitsrisiko bestand?
Die Liste wurde natürlich nicht veröffentlicht, auch aus Datenschutzgründen. Aber einige Journalisten und einige Medien haben sich geoutet. Ein Vertreter der Regionalzeitung Weserkurier beispielsweise, ein anderer von Spiegel Online oder von der Fotoagentur Action Press. All das offenkundig nicht Krawallmedien und nicht Medien, die den gewalttätigen Demonstranten auf dem G20-Gipfel nahestehen.
Die AD berichtet, die deutschen Behörden seien von ausländischen Geheimdiensten auf die Journalisten aufmerksam gemacht worden. Ist das plausibel?
Das ist zumindest denkbar. Man weiß beispielsweise, dass etwa die amerikanischen Geheimdienste durchaus konsultiert werden bei Akkreditierungen für solche Großveranstaltungen. Natürlich vor allem, wenn der amerikanische Präsident oder US-Minister dabei sind. Diesmal geht aber die Vermutung in die Richtung, dass die türkische Regierung oder die türkischen Geheimdienste sich eingemischt hätten. Und diese Vermutung gründet darauf, dass zumindest zwei der Journalisten auf der schwarzen Liste in der Türkei recherchiert haben, dort kurzzeitig sogar inhaftiert wurden. Und das wäre natürlich ein Problem, wenn die Türkei sozusagen ein Vetorecht auf die Akkreditierungen in Deutschland hätte. Die Türkei sicher kein Rechtsstaat mehr und auch nur noch beschränkt eine Demokratie.
Was heißt denn das für Journalistinnen oder für einen Journalisten, der eindeutig kein Terrorist ist und der auf einer schwarzen Liste landet? Kommt er da irgendwie wieder weg?
Genau das ist ein Problem oder sogar das ganz große Problem. Man kommt leicht auf schwarze Listen, man kommt aber schwer wieder runter. Man hat das gesehen bei den UNO-Terrorlisten, wo sehr viele Leute drauf waren, die völlig unschuldig sind und die Jahre kämpfen mussten, um von dieser Liste wieder gestrichen zu werden. Und wenn nun ein Journalist auf einer solchen schwarzen Liste für den G20-Gipfel in Hamburg ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass er auch für weitere Gipfel auf dieser Sperrliste sozusagen ist. Und das heißt, es ist eine massive Beeinschränkung für seine Berufsausübung.
Hat der Vorfall am G20-Gipfel Konsequenzen für die deutschen Behörden?
Noch ist das offen, aber sicher ist bereits, dass der Weserkurier zum Beispiel juristisch vorgehen will gegen diese Entscheidung der deutschen Behörden. Es gibt auch massive Kritik seitens von Datenschützern, von den deutschen Journalismusverbänden. Und es ist durchaus möglich, dass am Ende die deutschen Behörden künftig klarere rechtliche Vorgaben schaffen müssen, die Gründe besser klar definieren müssen, unter welchen Akkreditierungen für solche Gipfeltreffen verweigert oder nachträglich wieder entzogen werden.
Besten Dank für diese Einschätzungen. Das war Fredrik Steiger. Und das war Info 3 am Dienstagmittag und gibt um 17 Uhr wieder. Verantwortlich heute Julia Villino und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.